Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Glunk, danke, dass Sie nach Berlin gekommen sind. Wir sprechen heute über Ihr Buch Schattenmächte, wie transnationale Netzwerke die Regeln unserer Welt bestimmen. Sie beschreiben dort Netzwerke, Gremien oder Bodies, die Dinge besprechen, etwas beschließen und das ohne jede demokratische Kontrolle oder Transparenz. Aktuell findet in Davos ein Treffen der globalen Elite aus Wirtschaft und Politik statt. Dort werden zwar keine Gesetze geschrieben, sicherlich nicht, aber die Veranstaltung ist sowas wie ein Stichpunktgeber, Agenda-Setter für G7 und G20, wie Vorsitzender Klaus Schwab auch schon selbst gesagt hat. Ihrer Meinung nach, welche Relevanz hat Davos und die Themen, die dort besprochen werden und die Menschen, die dort sind?
Ich würde zuerst einmal sagen, was Davos ganz sicher nicht ist. Es ist keinerlei Beschlussgremium. Dort werden keine Beschlüsse gefasst. Es findet nicht einmal eine gemeinsame Schlussresolution statt, wie bei G20 oder G7.
Eine Abschlusserklärung.
Eine Abschlusserklärung findet dort nicht statt. Es sollen sich dort nur wichtige Leute begegnen und sich einander versichern, dass sie alle auf dem richtigen Weg sind. Und was natürlich ein neoliberaler Weg ist. Ein Wirtschaftsfreiheit definierter Weg. Der soll dort sich gegenseitig wieder bestärkt werden und man sagt sich zu, dass man jeglichen Bestrebungen gegen einen solchen Wirtschaftskurs eine Absage erteilen wird, ähnlich wie bei der G7 oder früher G8 auch. Mehr ist es eigentlich von Haus aus nicht. Es ist sozusagen eine Begegnungsstätte, ein Koordinierungstreffen.
Ein großer Workshop, habe ich mal gesagt.
Sowas. Ist schon fast zu viel gesagt. Man möchte so abtasten, wie denken, ticken denn die anderen? Und wenn man ungefähr gleich tickt, war das Ganze erfolgreich.
Nun haben Sie ja selbst gesagt, Davos ist kein Treffen, wo eine Abschlusserklärung oder irgendwelche Gesetze verabschiedet werden. Da guckt man mal, was so geht. Nichtsdestoweniger ist es Stichwortgeber für G7 und G20, vormals G8. Sie selber sagen, dass die G20 eine sehr wichtige Gruppe darstellen. Wieso ausgerechnet die G20? Warum nicht die G7?
Ich weiß von der G7 oder der G8 nur, dass sie nach jedem Treffen eine längere Resolution, eine längere gemeinsame Erklärung abgeben, in der sie im Stil der katholischen Erneuerung des Taufgelöbnisses, das ist vielleicht kein Begriff, aber da wird dann gefragt, widersagst du dem Teufel, ich widersage, und allen seinen Werken, ich widersage und so weiter. So wird dort auch widersagt, allen protektionistischen Bestrebungen, die geeignet sein könnten, den Neoliberalismus einzuschränken oder einzuziehen.
Wobei es ja letztes Jahr keine gab. Trump hat ja die Abschlusserklärung nicht unterschrieben.
Ja, da gab es zum ersten Mal
keine. Ja, zum ersten Mal, genau.
Ja. Ja. Sonst gab es immer die mit gelegentlichen Einsprengseln aktueller Probleme, wie zum Beispiel die Ukraine, über die dann in der Presse nicht berichtet wird, komischerweise. Das ist die G7, die sozusagen eine leicht organisiertere Form der G20 oder des Weltwirtschaftsforums ist. Insofern sind sie sich ähnlich. Ich kann an die Stichwortgeberfunktion von G7 deshalb nicht so recht glauben, weil ich die G20 für die erheblich gefährlichere Organisation halte.
Warum gefährlich?
Weil die G20 Wünsche äußert, einen solchen Fall schildere ich in meinem Buch, sie äußert einen Wunsch, das war speziell nach der Bankenkrise 2008 der Fall. Das Finanzsystem sollte stabilisiert werden. Mehr kann sie nicht tun. Sie ist ja nicht weisungsberechtigt. Sie hat kein Mandat, keine Adresse, keine Telefonnummer, die G20, auch die G7 nicht. Völlig organisationsfern. Aber sie äußert einen Wunsch. Es sollte da etwas stabilisiert werden. Das hört dann der Basler Ausschuss und macht sich an die Arbeit und entwickelt ein Programm, das jetzt unter dem Namen Basel III bekannt ist. Das hat er sehr schnell entwickelt. Das hat anderthalb Jahre gedauert. Schon im Sommer 2010 hat dann die G20 gesagt, unsere Forderung nach einer Stabilisierung, also was plötzlich eine Forderung, als wären sie ermächtigt, Forderungen zu stellen, ist inzwischen erfüllt worden. Und wir werden das, was der Basler Ausschuss entwickelt hat, werden wir übernehmen und werden es in die nationalen Gesetzgebungen umsetzen. Mit anderen Worten, die G20 äußert, ein privater Verein, privater Club äußert einen Wunsch, ein anderer privater Club, der Basler Ausschuss, handelt dementsprechend. Der erste private Club sagt, das übernehmen wir jetzt alle. Und dann geht es in die einzelnen Länder. Und dann soll noch ein Land sagen, wenn diese 20 Großen gesagt haben, so machen wir das jetzt, und traut sich kein Land mehr zu sagen, das machen wir nicht.
Könnte man jetzt nicht sagen, dass diese 20 Männer und Frauen, die bei G20 dabei sind, eben gewählt wurden und dadurch die Legitimation eben da ist?
Wir haben, die entsprechenden Bevölkerungen haben diese Personen nicht gewählt, damit sie mit anderen, die vielleicht auch gewählt worden sind, und unter welchen Umständen ist dann immer noch fraglich zum Teil, sich hinsetzen und etwas gemeinsam beschließen, was dann den Ländern aufoktroyiert wird.
Also quasi die Gruppe ist nicht legitimiert.
Als Gruppe sind sie nicht legitimiert. Mhm.
Nur als Einzelne. Aber wenn jetzt diese Gesetze beschlossen werden, also nehmen wir mal das Beispiel von Ihnen, den Basler Ausschuss, um die Finanzkrise zu erleichtern, dann geht das Gesetz ins Parlament, in die nationalen Parlamente. Dort hätten ja die Parlamentarier schon die Möglichkeit, theoretisch gegen dieses Gesetz zu stimmen.
Das Wort theoretisch müssen Sie hier sehr genau unterstreichen. Faktisch sind die Machtverhältnisse natürlich so, dass ein einzelnes nationales Parlament sich nicht mehr trauen wird, gegen einen Beschluss, den die 20 mächtigsten Industrienationen der Welt zusammen gefasst haben, zu widersprechen. Hinzu kommt noch etwas anderes, das nämlich, was bei Basel III der Fall war, dass diese Bestimmungen zweigeteilt worden sind, was das europäische Recht betrifft, einerseits als Verordnung und andererseits als Richtlinie. Das ist ein komplizierter Vorgang, den im Einzelnen zu schildern ein neues Gespräch erfordern würde. Aber die Richtlinie, die lässt in der Tat die nationalen Parlamente zu, um das jetzt inhaltlich auszufüllen. Die Direktive oder die Verordnung geht unmittelbar, unverändert in europäisches Recht über. Und da ist eine nationale Zustimmungserklärung nicht vorgesehen, sondern sogar verboten. Das heißt, unverändert geht es aus dem Ausschuss in europäisches Recht.
Über diese Verordnungsfunktion einfach?
Ja.
Aha. Wie ordnen Sie eigentlich die Wichtigkeit, weil Sie nennen ja einige dieser Gremien im Endeffekt, nennen Sie die ja, Gruppen, Netzwerken, Gremien, wie ordnen Sie die eigentlich ein? Wenn Sie jetzt sagen, Davos ist jetzt nicht so wichtig im Vergleich zu G20, selbstverständlich, aber wie ordnen Sie das dahingehend, ob diese Gruppe oder das Gremium gesetzgebend ist oder wie einflussreich die Teilnehmer sind? Weil in Davos sind ja sicherlich sehr einflussreiche Teilnehmer und trotzdem erachten Sie Davos nicht als so wichtig.
Ich habe im Fall von Davos noch nicht den Fall erlebt, dass ein Wunsch geäußert wurde und irgendeine andere Gruppe oder ein anderes Gremium erfüllt dann diesen Wunsch und dann sagt Davos, unsere Forderungen sind erfüllt worden. Das hat diese Sprachform gibt es dort nicht.
Aber die Stichpunkte gab es ja. Also damals ging es um Klima. Danach war ganz groß Frau Merkel dann auch in Grönland mit ihrem roten Anorak. Die Bilder kennt jeder. Damals wurde sie dann zur Klimakanzlerin gekürt. Und diese unmittelbar davor war sie ja in Davos und das war das Hauptthema. Also so, man ist inspiriert vielleicht, kann man das so sagen.
Aber wenn Sie das in etwas schwächerer Form ausdrücken, wie zum Beispiel so, dann kann man dem sicher zustimmen. Auf der anderen Seite ist Klima ein Thema, das auch von sehr vielen anderen Seiten in den Vordergrund gebracht worden ist. Al Gore hat das mit unbequemen Wahrheiten gemacht und andere vielleicht auch. Andere Themen, für die Merkel dann berühmt ist und sich stark macht, müssen gar nicht von Davos auf den Weg gebracht werden, wie zum Beispiel unsere Autokanzlerin. Jetzt ist sie plötzlich dann eine Macron-Freundin oder sowas. Das sind alles Vorgänge, die sich aus anderen Ursachen und Erfordernissen nähren als aufgrund eines Stichworts aus Davos.
Es steht ja immer der Vorwurf im Raum, dass die Wirtschaft alles deregulieren will. Sie schreiben, Wirtschaft will keine Deregulierung, sondern möglichst ungestörte Selbstregulierung.
Ja.
Was sie will, sind eigene Regeln. Was sie nicht will, sind staatliche Regeln.
Richtig.
Davos ist bekannt dafür, was ganz groß über allem steht, sind immer diese Public-Private Partnerships.
Mhm.
Das sind ja private Organisationen, die mit dem Staat zusammen verschiedenste Projekte angehen. Der Staat ist ja da doch trotzdem involviert.
Es kommt sehr darauf an, wer in so einer Public-Private Partnership mehr vom anderen profitiert, ob es der eine oder der andere ist. Ich kann mir nicht nur vorstellen, aber es gibt auch Public-Private Partnerships, die zum Vorteil der staatlichen Seite sind. Sagen wir, eine Schule soll renoviert werden oder solche kleineren Dinge. Dagegen ist wenig zu sagen. Wenn die Wirtschaft sagt, sie möchte dereguliert werden oder Bürokratieabbau oder wie die verschiedenen Stichwörter hier heißen, dann ist das eine politische Willensäußerung. In der Tat gibt es fast keine staatliche Regulierung, die der Wirtschaft irgendwie schaden würde oder gegen die sie sich wehren müsste. Hat es ja jetzt bei den Stickstoffemissionen erfahren, wo ein Staat, der wirklich auf die Gesundheit seiner Bevölkerung achtet, sagen müsste, da werden jetzt mal ein paar Verbote ausgesprochen. Das ist genau nicht geschehen, sondern immer nur wird davon geredet, dass die Luft jetzt reiner wird, wenn man das und das und das macht. Mit anderen Worten, die Gefahr, dass ein Staat seiner Wirtschaft in den Arm fällt, besteht nicht. Weil die Wirtschaft schon viel zu mächtig geworden ist, als dass ein Staat sagen könnte, ich verbiete dir jetzt mal zwei oder drei Dinge, Produktionen, Produktionsweisen, Anwendungsarten von irgendwelchen Produkten. Das geschieht nicht. Und aus dem Grunde muss man das immer als Schaufensterdekoration ansehen, wenn die Wirtschaft sagt, wir wollen nicht reguliert werden, wir verlangen Deregulierung. Natürlich setzt sie sich selber Regeln, selbstverständlich, solche, die ihr nützen. Und das geschieht am laufenden Band und das geschieht in diesen, sie sind so freundlich, das Netzwerker zu nennen, das ist schon fast ein zu festigender, verdinglichender Ausdruck. Die sind nicht so genau organisiert, dass wir es Netzwerke nennen könnten.
Sie meinen jetzt die Unternehmen?
Ich meine diese verschiedenen Gruppen, von denen ich in meinem Buch rede, sind Unternehmen und staatliche Stellen, die miteinander hier Dinge aushandeln.
Und es sind keine Netzwerke?
Nein, Netzwerke würde irgendeine Art von Organisiertheit voraussetzen. Das ist in vielen Fällen überhaupt nicht angängig. Die treffen sich halt sehr informell. Ich habe ja an zwei oder drei Stellen auch Cameron zitiert, der gesagt hat, unsere Stärke, wir mächtige Westler, ist das Informelle. Man kann die nicht festnageln. Solange sie keine Organisation sind oder haben, können sie auch nicht vor Gericht bringen. Sie können sie nicht verklagen, sie können sie manchmal nicht mal anschreiben, weil die keine eigene Adresse haben. Der Basler Ausschuss zum Beispiel hat keine eigene Adresse. Der ist irgendwo in einem Büro der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel.
Es gibt keinen Ansprechpartner sozusagen?
Nein, den gibt es nicht. Es gibt da keinen Sprecher, keinen Präsidenten, irgendwas. Das gibt es alles nicht.
Deswegen halten Sie auch Davos wahrscheinlich nicht für so wichtig, weil da gibt es ja sogar Ansprechpartner. Und es ist ja kein informelles Treffen, es ist ein formelles Treffen. Also da geht quasi keine Gefahr von aus.
Ja, also ich würde wahrscheinlich selbst auch Davos immer noch informell nennen, weil keine Organisation dahinter steckt. Da gibt es nicht einen Präsidenten, mit dem man sich anmeldet. Man kann Mitglied sein bei der...
Aber Klaus Schwab ist ja Vorsitzender vom Weltwirtschaftsforum.
Es gibt einen Verein, Weltwirtschaftsforum, den gibt es. Aber was dann stattfindet, dann geben sie vielleicht noch ein Thema vor, wie jetzt auch, ein sehr weit gefasstes Thema. Und was aber dann stattfindet, das soll sich dann sozusagen von alleine regeln. Wer dann mit wem redet und ob die was beschließen oder nicht, oder ob die nur sagen, aha, jetzt verstehe ich Sie besser, Herr Erdogan, oder das weiß dann kein Schwab und interessiert ihn auch nicht. Hauptsache, die haben sich gesehen und miteinander geredet und sind alle für den Neoliberalismus.
Unternehmer, Kapitalisten, wenn man so möchte, organisieren sich gut, halten vielleicht keine formellen, aber informelle Absprachen. Für wie problematisch halten Sie das denn für eine Demokratie?
Da erwischen Sie mich auf einem sehr schwierigen Punkt. Ich habe das im Buch nicht beschrieben, weil hier mein Alterspessimismus zum Zug kommt.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, ich glaube nicht daran, dass Leute für Demokratie auf die Straße gehen.
Sieht man das öfter und zumindest wird das behauptet.
Für irgendwelche Einzelfragen gehen sie auf die Straße. Also Lohnminderung, Gelbwesten, sowas. Öffnung des Arbeitsmarkts, Minderung des Kündigungsschutzes, dafür gehen sie auf die Straße. Ob sie für Demokratie auf die Straße gehen, weiß ich nicht. Eigentlich möchten Menschen nicht regiert werden. Sie möchten in Ruhe gelassen werden und nicht belästigt werden. Was dann in schärferer Form heißt, auch nicht in ihren Freiheiten beschränkt werden. Aber da fängt schon die Diskussion an. Solange sie eine Regierung haben, die den Menschen ihr Sach machen lässt und ihnen nicht auf die Nerven geht, solange herrscht Ruhe, ob die Personen jetzt was zu entscheiden haben oder nicht zu entscheiden haben. Sie müssen sich nochmal anschauen, die Wahlbeteiligungen bei den Europawahlen. Wir haben 18% in der Tschechoslowakei, 18% Wahlbeteiligung. Und das soll eine junge Demokratie sein. Wir haben ungefähr 40. Was sind denn das für Wahlbeteiligungen, wenn ich für die Demokratie eintreten möchte? Warum werden in armen Vierteln in München und in Hamburg, warum gehen die Leute da nicht zu einer Volksabstimmung? Zu Fragen, die sie unmittelbar angehen, wie zum Beispiel Rauchverbot in München oder eine Schulreform in Hamburg.
Vielleicht ist die Ablehnung einer solchen Wahl auch Ausdruck eines Mitspracherechts.
Aber der Effekt war dann, dass nur die reicheren Viertel, die Gebildeten, die besser informierten, die politikdiskussionsfähigeren zur Wahl gegangen sind und damit ein Ergebnis zustande gekommen ist, was den ärmeren Schichten zuwidergelaufen, ihren Interessen zuwidergelaufen ist. So, deshalb glaube ich, dass wir wahrscheinlich, aber das ist jetzt Utopie, auf eine Art Cäsarismus hinauslaufen, einen starken Mann oben, der das alles irgendwie macht, aber nicht bösartig ist und uns insgesamt eigentlich wohlgesonnen ist. Sie müssen sich nur mal Merkel anschauen, dieses Gerede, Abschottung, was sie jetzt wieder bei Davos gesagt hat, Abschottung hilft uns nicht weiter. Natürlich, es schottet sich ja auch keiner ab, aber den Klimawandel zusammen machen sie auch nicht weg.
Und alleine kann es Deutschland auch nicht
lösen. Und alleine kann es sowieso niemand machen.
Auch wenn das öfters mal...
Diese banale Binsenweisheit dauernd zu wiederholen, ist ja auch langsam nicht mehr abendfüllend. Sodass ich jetzt nicht glaube, dass die Mitwirkung und die Entscheidungsfreudigkeit von Bürgern eine sehr starke Rolle spielen wird. Außer sie stellen sich eine völlige Neuorganisation von Europa vor, mit einer massiven Rückverlagerung von Zuständigkeiten auf die lokalen Ebenen, sodass die Leute, wenn sie da mitreden, auch das Gefühl haben, jetzt merke ich, da entscheidet sich was. Und die Bürgernähe ist ja bei Brüssel nicht mehr gegeben. Wenn die wiederhergestellt würde, dann vielleicht hat die Demokratie eine Chance. Ansonsten sehe ich hier eine Art starken Mann, der da oben alles macht. Und wir sagen, solange du das einigermaßen gut machst, sagen wir nichts.
Oder eine starke Frau. Aber Sie haben
Oder
jetzt
eine starke
einige.
Frau.
Sie haben jetzt, ich meine, wir haben ja auch eine Kanzlerin von dem her.
Also so ist es ja auch durchaus möglich. Nähert sich diesem Status bereits.
Ja, das haben Sie gesagt, gut. Aber Sie haben jetzt einige Stichpunkte genannt. Ne? Die Leute wollen in Ruhe gelassen werden, solange es einer regelt, wird das schon was. Und Sie haben auch Europa angesprochen. Brüssel entfernt sich immer mehr von seinen Bürgern, ja, den europäischen Bürgern. Wir haben dieses Jahr eine Europawahl. Ich glaube, da wird viel zum Ausdruck kommen. Ich weiß nicht, ob alle darauf vorbereitet sind. Zunächst einmal würde ich gerne auf diesen Punkt kommen, Leute wollen in Ruhe gelassen werden. Ja? Solange der Staat nicht zu sehr so eingreift. Aber ich würde sagen, in Deutschland ist es nicht so. Ich finde, in Deutschland wird oft nach Regulierung gerufen. Ja, verbietet Strohhalme, die sind schlecht. Ja, bitte macht ein Tempolimit 130, das ist schlecht. Ja, bitte verbietet die Diesel, weil das ist ja wirklich die größte Katastrophe von allen Dingen. Also ich finde eher, dass in Deutschland der Deutsche immer nach dem Staat ruft. Meiner Ansicht nach, und also Sie können da gerne widersprechen, aber das ist so, was ich beobachte.
Ich würde Ihnen da gar nicht mal widersprechen. In einem gewissen Sinn bestätigt das, was Sie sagen, das, was ich gesagt habe. Wenn wir also oben einen starken Mann oder eine starke Frau haben, dann appellieren wir an die, sie soll doch bitte etwas tun. Wir gehen nicht in Massen in die Bezirksversammlung und reden dort dafür, dass bestimmte Straßen nur noch mit 30 km/h zu befahren sein sollen, bitteschön. Das geschieht nicht. Das kommt irgendwo auch wieder von oben her. Das heißt, der Ruf nach der staatlichen Intervention bestätigt eigentlich den Trend zur starken Frau oder zum starken Mann.
Mhm. Wenn wir jetzt dann zum nächsten Thema kommen, Europa, und ich weiß, Sie sind ein Europa-Fan, allerdings stellt sich da doch des Öfteren, vor allem aktuell, auch die Souveränitätsfrage. Das schließt sich eigentlich auch an Ihr Buch, weil wenn Schattenmächte, wie Ihr Titel ist, da geht es ja auch darum, dass die Frage der Souveränität wird ja doch in den Raum gestellt, meiner Ansicht nach. Weil wer entscheidet denn, der Souverän oder wer ist überhaupt der Souverän? Das lässt sich alles in Europa recht gut beobachten. Vor allem diese Woche haben wir diesen Vertrag unterschrieben. Wir, was sage ich wir? Frau Merkel und Macron haben einen Vertrag unterschrieben, den Aachener Vertrag, der Nachfolgervertrag vom Élysée. Sage ich schon wieder Vertrag. Meine Frage ist, warum, vielleicht die vorgelagerte Frage, warum ist Deutschland so bereit und auch so, warum gibt Deutschland so bereitwillig Souveränität ab? Das sage nicht nur ich, zum Beispiel auch, ich zitiere Heiko Maas, er sagt bei Maybrit Illner, das deutsche Interesse hat einen Namen Europa. Das funktioniert nicht ohne gewisse Souveränitätsverluste. Das konstatieren immer wieder auch Politiker. Aber warum ist Deutschland so bereit, diese Souveränität abzugeben?
Es ist manchmal sehr schwer zu glauben und nachzuvollziehen, und obwohl man es beobachten kann, dass ein Ereignis, ein politisch-militärisch-staatsrechtliches Ereignis wie der Nationalsozialismus, einen so langen Schatten wirft. Wir waren, als de Gaulle Adenauer den Friedensgruß gegeben hat und umgekehrt, waren wir froh, dass er uns so akzeptiert hat. Und als er in München auftrat und sagte, es lebe die französisch-bayerische Freundschaft, da waren wir gerührt. Wir fühlten uns wieder aufgenommen in eine europäische Völkergemeinschaft. Und dieses Ereignis Nationalsozialismus wird uns wahrscheinlich noch 50 bis 100 weitere Jahre prägen. Und daher kommt diese Europa-Begeisterung von Deutschland, weil in Europa sind wir wieder wer. Wir sind in Europa die wirtschaftlich stärkste Macht. Neider in anderen Ländern sagen schon, was da Hitler militärisch nicht geschafft hat, das schafft die Bundesrepublik ökonomisch. Weil wir hier diesen Zivilisationsbruch uns erlaubt haben, während des Nationalsozialismus, sind wir heute so froh, dass wir in Europa jemand sind. Und das werden wir die nächsten 100 Jahre nicht aufgeben, auch wenn es einiges kostet.
Und nicht immer in unserem Interesse ist. Nicht alles, ich sage, also nicht alles, was Europa macht oder nicht alles ist im deutschen Interesse.
Ja, das möchte sein, aber es ist im deutschen Interesse, nicht allein zu sein.
Aber man könnte das ja austarieren. Man muss ja nicht so viele Souveränitätsverluste hinnehmen, um das, also man muss ja nicht voll reingehen. Man muss ja sich auch nicht komplett zurückziehen. Also da gibt es natürlich einen Mittelweg, einen Kompromiss.
Ja, also einerseits ist natürlich das Gefühl, nicht allein sein zu wollen, ein außerordentlich starkes und toppt natürlich ökonomische Interessen und vielleicht noch ein paar andere auch. Andererseits haben Sie natürlich auch recht, das Bundesverfassungsgericht passt hier mehr auf als unsere deutsche Exekutive, dass die Souveränität nicht ausgehöhlt wird. Und es wird jetzt sehr spannend zu sehen sein, was der Europäische Gerichtshof, dem Sie etwas vorgelegt haben, was jetzt wieder zurück muss ins Bundesverfassungsgericht, was er dazu sagt und wie das dann das Bundesverfassungsgericht dann darüber urteilt. Aber dieses oberste deutsche Gericht in einem gewissen Sinne handelt in Ihrem Sinne.
Also im souveränen Sinne, ja, sozusagen. Diese Woche wurde der Aachener Vertrag unterzeichnet und darin stehen verschiedene Dinge, unter anderem auch, dass Sie sich bei der Umsetzung von europäischem Recht in Ihr nationales Recht abstimmen. Ist es nicht interessant, dass das Recht über das europäische Recht in das nationale Recht einfließt? Müsste es theoretisch nicht andersrum sein? Ich meine, Sie haben sich ja auch in Ihrem Buch ausgiebig damit mit diesem Prozess beschäftigt, aber ist das außergewöhnlich oder ist das der Normalfall?
Nein. Ungefähr 70% der heute in Deutschland geltenden Gesetze sind europäisches Recht. Das muss man sich auch mal klar machen. Wir haben in den beiden Verträgen, beiden europäischen Verträgen, haben wir gesagt, bestimmte Dinge, da geben wir jetzt die Ausübung der Souveränität, nicht die Souveränität als solche, die ist ja eigentlich unteilbar als Idee, aber die Ausübung der Souveränität in bestimmten Bereichen, Außenhandel, Wirtschaft, Zölle und so weiter, geben wir ab an eine supranationale Organisation. Die kann jetzt bestimmen. Und die hat zwei verschiedene Möglichkeiten, wie kurz erwähnt, im Wege der Verordnung. Die können sagen, das ist jetzt Gesetz und das gilt für alle.
Und auch nicht mehr im Parlament zu diskutieren.
Und dann muss dann nicht mehr im Parlament. Oder im Sinne einer Richtlinie, die dann von den jeweiligen Länderparlamenten inhaltlich ausgefüllt werden darf und auch ein Zustimmungsgesetz erfordert. Das heißt, wir haben heute schon den Fall, dass die Souveränität in ihrer Ausübung geteilt ist. Dieser Dreh mit der Ausübung der Souveränität, einer eigentlich unteilbaren, ist eine Erfindung von deutschen Völkerrechtlern. Er hat einen gewissen genialen Touch, weil dann gilt sozusagen beides. Wir sind zwar souverän wie eh und je, aber ausüben darf die Souveränität eben zum Teil Brüssel.
Aber man hat sie ja abgegeben sozusagen.
Nicht die Souveränität, nein, sondern nur...
Nein, dieses Recht, die Souveränität, dass jemand anders über diesen Teilbereich bestimmt, hat man abgegeben.
Ja, aber...
Souverän abgegeben von mir aus.
Die Souveränität bleibt theoretisch noch weiter ungeteilt beim deutschen Volk.
Theoretisch.
So spricht aber auch das Bundesverfassungsgericht Recht. Nur haben wir gesagt, bestimmte Dinge, die sich daraus ergeben, dürfen jetzt bitte in Brüssel bestimmt werden. Weil Sie eines nicht missachten sollten, Europa besteht aus nichts anderem als einem gemeinsamen Markt. Kein anderes europäisches Ziel ist jemals definiert worden, außer vage Präambelformulierungen wie ein Raum des Rechts, des Friedens und der Sicherheit oder Ähnliches. Aber wenn es in die Bestimmungen geht, sind die rein wirtschaftlicher Art im Hinblick an die Schaffung eines gemeinsamen Marktes. Der ist geschaffen worden. Der existiert. Die übrigen Fragen, um die streitet man sich seit Jahrzehnten. Eine gemeinsame Armee, eine gemeinsame Außenpolitik, da kommen dann so schwache Lösungen raus wie Beauftragte für die außenwirtschaftliche, weiß ich was, Frau Mogherini oder so, die nichts zu sagen haben. Ob es einen europäischen Finanzminister geben soll, ist hochfraglich, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Das heißt, alles das, wo wirklich Souveränität abgegeben würde und in Richtung Bundesstaat die Sache sich entwickeln würde und nicht ein Staatenbündnis, das findet nicht statt. Und es gibt eben jetzt viele Völkerrechtler und der von mir zitierte Grimm ist einer von denen oder auch Scharpf, die sagen, das ist allmählich zu weit gegangen. Da ist zu viel nach Brüssel abgegeben worden. An Ausübung noch einmal der Souveränität. Und das muss zurückgeholt werden. Sonst nimmt das einen Weg, den die Leute nicht mitgehen.
Das ist aber nicht der Weg, den viele Europa-Enthusiasten gehen wollen.
Ich sage jetzt was sehr Pauschales. Dieser Pulse of Europe, wenn Sie auf diese anspielen.
Unter anderem, es gibt ja viele Personen, die da aktiv sind.
Also Pulse of Europe und Ähnliches, sage ich mal. Sind eigentlich irregeleitete Menschen, die sagen einfach mehr Europa und alle zusammen. Und ich habe auch ein paar Freunde, die argumentieren so vage und wir müssen stark sein gegenüber China oder solche Dinge. Das können wir nur zusammen sein. Wenn man sie dann fragt, welche Form das denn haben soll, wie denn hier die Kompetenzverteilung, also die Verteilung der Ausübung der Souveränität wiederum, verteilt sein soll in einem einigeren Europa, dann wird es sehr vage. Wenn Sie sich mit anderen Leuten unterhalten, die sagen, wir brauchen eine, so wie die Schweiz ja Confederatio Helvetica heißt, brauchen wir eine europäische Konföderation, eine CE, eine Confederatio Europeana. Und das geht nur, wenn wirklich die Zuständigkeiten wieder zurückverlagert werden in die kleineren Gebietseinheiten.
Ich würde noch gerne einen Staatsrechtler zitieren, den Sie auch in Ihrem Buch erwähnt haben, den konservativen Staatsrechtler Rupert Scholz. Und er schreibt, oder Sie schreiben vielmehr, die Parlamente der EU-Staaten werden immer mehr entmachtet. Ja, ja. Ja, also ich meine, nur um das nochmal zusammenzufassen, weil Sie auch davor darüber geredet haben, dass Menschen nicht wählen gehen und dass es eben eine Gefahr für die Demokratie ist. Aber wenn Parlamente immer mehr entmachtet werden, warum sollten wir dann wählen gehen?
Die Frage steht sogar fast in diesem Wortlaut, ja, auch irgendwo im Buch.
Ja.
Wozu brauchen wir noch Abgeordnete? Also die Beobachtung, dass Parlamente immer mehr entmachtet werden, weil an anderer Stelle was entschieden wird. Und damit sind supranationale Dinge gemeint oder die hier beschriebenen informellen Grüppchen. Die führt natürlich dazu, dass die Bedeutung von Wahlen gemindert wird. Und dass ich mich schon fragen muss, was wähle ich denn eigentlich, wenn die gar nicht so viel zu sagen haben? Oder nur das abnicken sollen, was ihnen von anderer Seite aus vorgelegt wird.
Das bestätigen Sie ja eigentlich auch in Ihrem Buch.
Ja, das bestätigt sich, das ist nicht mal ein furchtbar linkes Argument, wenn Sie den Rupert Scholz jetzt auch hierher nehmen. Und er ist nicht der Einzige. Auch der Staatsrechtler, wie hieß der Professor aus Heidelberg, den der Schröder so lächerlich gemacht hat beim Wahlkampf. Auch der und viele andere schreiben laut und deutlich, dass unsere Parlamente immer mehr entmachtet werden. Das ist schon keine Verschwörungstheorie mehr. Das sagen Leute. Und deshalb ist das Buch auch keine Enthüllung, weil es eigentlich den Fachleuten bekannt ist. Aber in der Tat, die Frage,
warum gehen wir dann noch wählen?
Warum gehen wir noch wählen? Die stellt sich allmählich.
Dann sind vielleicht die Damen und Herren, die vielleicht am unteren Ende des ökonomischen Spektrums sind, doch ein bisschen klüger als die ach so gebildeten am oberen Ende. Vielleicht haben sie es ja schon verstanden. Das ist jetzt eine gewagte These.
Es ist noch pessimistischer, als ich mir so die Entwicklung vorstelle. Natürlich ist der Gedanke, warum soll ich wählen gehen? Die machen ja doch, was sie wollen oder was ihnen von anderer Seite aus vorgelegt wird. Kein völlig falscher Gedanke. Der ist nicht falsch.
Ja, also was tun wir damit?
Wir halten still und hoffen, dass wir einen Herrscher kriegen, eine starke Frau, einen starken Mann, der uns in Ruhe lässt.
Meinen Sie, das ist dann tatsächlich die realistischste Lösung? Ne? Sie sprechen auch von der nationalen demokratischen Volkssouveränität. Ja? Hört sich ein bisschen an wie von gestern. Ne?
Ja.
Das ist so, das sind so viele Begriffe, wo man sich denkt, wow, ist das vom letzten Jahrhundert?
Ja, ja. So spricht auch die Theorie. Natürlich. Und niemand hat jemals gesagt, das deutsche Volk ist nicht mehr souverän, außer ein paar Reichsbürgern oder so ein bisschen verirrten Schäflein. Die meinen, wir haben keinen Friedensvertrag und wir sind gar kein Staat und wir sind immer noch von den Amerikanern besetzt und sowas. Das ist natürlich Unfug. Aber, und eben niemand hat gesagt, Deutschland ist nicht souverän. Wir halten diese Fiktion aufrecht. Weil ohne die, weiß ich, dann brauchen wir uns gar nicht mehr zu unterhalten.
Aber was ist denn dann die Lösung? Ich meine, wenn Sie sagen auf der einen Seite, wir haben die auszuübende Souveränität abgegeben, habe ich das richtig formuliert?
Ein Teil der Ausübung der Souveränität
haben wir abgegeben.
Ja.
Dann werden 70% der Gesetze in Brüssel gemacht.
Ja.
Ich denke, dann ist es doch fair zu sagen, dass Deutschland gewisse Souveränitätsverluste erlitten hat. Und ob das jetzt mit, also das muss ja nichts mit einem Friedensvertrag zu tun haben. Aber de facto haben wir bereitwillig Souveränität abgegeben.
Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich will mal so sagen, als nach der Französischen Revolution die Bourbonen wieder an die Macht gekommen sind, nachdem Napoleon besiegt war, wurde ja Frankreich wieder ein Königreich. Da wollte sich aber das Parlament seine gesetzgebende Gewalt nicht mehr nehmen lassen. Trotzdem wollten sie wieder einen König haben, der von sich her eigentlich sagt, ich bin das Gesetz und ich bin der Staat. Damals hat man den Kompromiss gefunden, dass man gesagt hat, der König besitzt die gesamte Souveränität wie vorher, aber das Parlament darf die Gesetze machen. Da sehen Sie, wie hier sozusagen zwei verschiedene Ebenen eingerichtet werden. Und so hat auch die europäische Einigung stattgefunden. Wir haben die souveränen Völker belassen. Aber wir haben gesagt, Brüssel darf aber bestimmte Dinge tun, die eigentlich die souveränen Völker machen müssen oder dürften. Es ist eine juristische Figur, von der wir hier reden, mit der sie sich entweder anfreunden oder sie ablehnen. Die meisten haben sich inzwischen angefreundet damit.
Einige lehnen sie auch ab und deswegen wird ja auch immer vor der Gefahr des Nationalismus in Europa gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt Nationalismus ist, sondern vielleicht einfach, man konstatiert den Verlust gewisser Souveränitäten. Ja. Und das muss ja nicht immer gleich automatisch Nationalismus sein. Aber dann würde ich doch zum Schluss noch mal fragen, wie kann dieser demokratische Raum zurückerobert werden? Renationalisierung oder mehr Internationalisierung? Und das ist natürlich für Sie eher als links eingeordneter Mensch ein bisschen schwierig, über Renationalisierung zu sprechen. Aber ist es da nicht einfacher, demokratisch zu agieren?
Also was heute Nationalismus genannt wird, Polen, Österreich, Italien, vielleicht sogar die Tschechoslowakei, Ungarn in jedem Fall. Ich beziehe nochmal ein außer-EU-Land wie Russland damit ein. Ist eigentlich nichts anderes als eine Reaktion auf die nicht erfüllten Versprechungen der Globalisierung. Weil diese Personengruppen sich als Verlierer der Globalisierung fühlen und das mit Recht zum Teil auch dürfen, wir profitieren davon, wir Deutsche.
Nicht alle?
Nicht, sowieso nicht alle, Entschuldigung, nicht alle. Die deutsche Wirtschaft profitiert. Andere Wirtschaften profitieren nicht davon. Und die sagen dann, wenn die dann sagen, wir wollen jetzt aber wieder unsere eigenen Sachen alleine regeln und uns nicht alles von Brüssel vorschreiben lassen, dann kann ich das natürlich mit Merkel sagen, abschotten gilt nicht und ich kann sagen Nationalismus und ich kann sagen Populismus, aber dauernd Flüchtlinge nach Italien anlanden lassen und alle anderen Länder sagen, wir nehmen keine. Wenn dann Italien sagt, wir können nicht mehr und jetzt landen keine mehr an bei uns. Das dann Populismus zu nennen, ist eine gewisse, wie soll ich sagen, Missachtung der eigenen Unfähigkeit.
Also Sie haben auch keine Lösung für die Zurückeroberung des demokratischen Raums?
Nein,
weil... Renationalisierung oder mehr Internationalisierung?
Nein, keine Internationalisierung. Die unwahrscheinlichste, aber beste Lösung ist die Rückverlagerung der Zuständigkeiten auf die lokalen Ebenen. Die Städte müssen heute mehr für sich selbst bestimmen dürfen, als sie dürfen. Ich war mal in München beim Bürgermeister und der hat mir ein Regal gezeigt, von solcher Länge gesagt, das sind alles die europäischen Gesetze, die wir beachten müssen. So, das muss sozusagen auf ein Zehntel reduziert werden und das untere Regal sagt, das dürfen wir noch alleine bestimmen. Das muss von, sagen wir, einem Dreiviertelmeter auf 10 Meter wachsen. Dass die Leute auch das Gefühl haben, wir bestimmen unsere unmittelbaren, konkreten Angelegenheiten selbst. Wenn Sie den Menschen das Gefühl geben können und nicht einfach bloß Abschottung geht nicht oder sowas und dann beim Klimawandel passiert nichts. Wenn Sie nicht den Leuten das Gefühl geben, dass sie ihre eigenen Angelegenheiten konkret regeln können, dann zerfällt Europa.
Dramatische Schilderung. Aber vielen lieben Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant und ich kann das Buch empfehlen für Leute, die sich auch im Detail mehr damit auseinandersetzen wollen, welche Gremien vor allem für Gesetzgebung und so weiter verantwortlich sind. Aber ich denke, das ist am besten, wenn man ins Buch blickt. Richtig? Ja. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.